HR Info. Netzwelt.
Ein Gespenst ging um in Europa und zwar genau vor einem Jahr und in den Monaten davor. Der Name des Gespenstes: DSGVO oder ausgesprochen Datenschutzgrundverordnung. Sie soll uns Verbrauchern mehr Rechte in Sachen Datenschutz einräumen. Wer darf welche Daten von uns erheben? Wie darf er sie verarbeiten und wann muss er sie wieder löschen? Aber die DSGVO hat auch für viele Diskussionen gesorgt. Besonders bei vielen Unternehmen und Vereinen hatte sie, kurz bevor sie am 25. Mai 2018 europaweit zur Pflicht wurde, für Verwirrung, Hysterie und Aktionismus gesorgt. Denn einige hatten sich nicht rechtzeitig genug mit der Umsetzung der Verordnung auseinandergesetzt. Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung. Wir ziehen eine Bilanz in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Worum es bei der Datenschutzgrundverordnung genau geht, das erklärt uns Juli Rutsch nochmal in einer kurzen Zusammenfassung.
Wenn wir uns zum Beispiel im Internet bewegen, hinterlassen wir Spuren, unsere persönlichen Daten. Etwa wenn wir online shoppen, uns in sozialen Netzwerken bewegen oder auf Plattformen anmelden. Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, soll seit einem Jahr verhindern, dass Firmen mehr Daten über uns sammeln als nötig. Sie will die Daten von Kunden und Verbrauchern besser schützen. Wenn wir etwa im Internet einkaufen, dürfen Firmen nur noch die Daten abfragen, die sie dafür wirklich brauchen und die auch nicht mehr beliebig lange speichern. Außerdem sind Firmen nun noch stärker dafür verantwortlich, die Daten ihrer Kunden zu schützen. Sie müssen dafür sorgen, dass die nicht von Dritten abgegriffen werden können. So müssen bestimmte Daten verschlüsselt und gesichert werden. Als weiteren Punkt hat die DSGVO bewirkt, dass jeder ein Recht darauf hat, zu erfahren, welche Daten von ihm gespeichert werden, und kann auch verlangen, dass die wieder gelöscht werden. Sonst drohen den Firmen hohe Geldstrafen.
Juli Rutsch hat zusammengefasst, worum es bei der DSGVO geht. 2016 ist sie in Kraft getreten. Dann gab es eine 2-jährige Übergangsfrist, um sie umzusetzen, beispielsweise für Unternehmen. Und seit 25. Mai 2018 wird sie angewendet. Was läuft bislang gut, was läuft schlecht und welche Kuriositäten rund um die DSGVO hat es im vergangenen Jahr gegeben? Darüber habe ich mit Katharina Nokun gesprochen. Sie ist Buchautorin und Datenschutzaktivistin. Ich habe Sie gefragt, was aus Ihrer Sicht jetzt schon ganz gut läuft, seitdem die DSGVO angewendet wird. Ob das die drohenden Strafen sind, die die Unternehmen jetzt vielleicht ein bisschen ernster nehmen?
Ja, also die höheren Strafen durch die Datenschutzgrundverordnung sind auf jeden Fall ein riesiger Erfolg. Nur mal zum Vergleich, vor der DSGVO war die maximale Strafe, die in Deutschland bei Datenschutzverstößen verhängt wurde, so bei 1 Million Euro. Und das ist natürlich ein Betrag, den ein großer Konzern wie Facebook oder Google quasi aus der Portokasse finanzieren kann. Und dadurch, dass jetzt plötzlich Strafen von bis zu maximal 4% des weltweiten Jahresumsatzes im Raum stehen, geht es jetzt plötzlich um Milliarden. Und das führt dazu, dass Datenschutz natürlich jetzt auch einen ganz anderen Stellenwert in Unternehmen hat.
Das heißt, die Unternehmen lenken da schon irgendwie ein, beziehungsweise empfinden das schon irgendwo als eine wirklich starke Drohung.
Natürlich. Also man merkt, dass die einzelnen Unternehmen da sehr vorsichtig geworden sind, auch ihre Datenschutzabteilungen ganz klar aufgestockt haben, an einigen Stellen tatsächlich auch nochmal ihre Datenverarbeitung überarbeitet haben oder überdacht haben und auch bei zukünftigen Projekten jetzt auch den Datenschutz stärker einbinden. Und das ist natürlich auch, also Strafen sind ja meistens rückwärts gerichtet. Es geht darum, dass etwas falsch gelaufen ist und dafür wird quasi ein Bußgeld verhängt. Aber solche Strafen können natürlich auch abschreckende Wirkungen für die Zukunft haben, dass Unternehmen von Anfang an sagen, oh, wenn das jetzt rechtlich heikel ist, wollen wir das lieber nicht riskieren. Wir gehen lieber auf die sichere Seite und wollen uns da an einem progressiven Datenschutz orientieren.
Unternehmen sind ja verpflichtet, durch die DSGVO Datenpannen zu melden. Funktioniert das mittlerweile ganz gut?
Ja, also die Meldung von Datenpannen durch die DSGVO, also diese Verpflichtung, bei Datenpannen, bei Datenschutzverstößen direkt bei der Aufsichtsbehörde vorstellig zu werden und das zu melden, das ist ein riesiger Erfolg. Dazu muss man wissen, vorher gab es nur so einen ganz kleinen Bereich, bei dem Unternehmen so einen Vorfall melden mussten. Das war dann im Gesundheitsbereich, das war im Bereich der Telekommunikation und das ist ganz selten passiert. Und seit der DSGVO ist es so, dass die Aufsichtsbehörden täglich Meldungen bekommen. Das sind teilweise große Datenschutzverstöße, teilweise kleine. Und die Vorgabe ist eben, dass innerhalb von 72 Stunden ein Unternehmen sich bei der Behörde melden muss. Wenn nicht, dann riskieren sie eben ein Bußgeld. Und die Behörde kann dann auch beispielsweise sagen, naja, das ist jetzt ein besonders schwerer Fall. Beispielsweise du hast mit den Passwörtern deiner Kunden geschludert. Du musst jetzt mal alle deine Kunden anschreiben und ihnen das mitteilen. Und das ist natürlich ein riesiger Erfolg, auch für die Nutzer. Weil erst wenn ich weiß, dass meine Daten abhanden gekommen sind oder dass mein Passwort irgendwo rumschwirrt, kann ich ja überhaupt erstmal Sicherheitsmaßnahmen ergreifen oder kann mich auch entscheiden, naja, also diesem Anbieter vertraue ich auf gar keinen Fall nochmal.
Sind das dann eher die großen Konzerne, die Probleme mit Datenlecks haben oder kann das auch ein kleines Unternehmen sein oder möglicherweise auch eine kleine Arztpraxis?
Also ein großes Beispiel aus der Vergangenheit war beispielsweise Uber. Also Uber ist so ein Fahrdienst, Vermittlungsdienst. Und bei denen war es so, dass die erpresst wurden. Da wurden Nutzerdaten geklaut und da hat eben jemand gesagt, Uber, zahl uns jetzt Geld, dann behalten wir das für uns und versprechen auch, dass wir die Daten löschen. Und Uber hat halt eben dieses Lösegeld gezahlt und hat in der Situation dann entschieden, wir informieren die Nutzer nicht. Ja? Und so etwas ist natürlich richtig schlimm, weil ich dann als Nutzer nicht mal weiß, dass meine Daten abhanden gekommen sind. Und für die Unternehmen ist es natürlich lukrativ, so etwas zu verschweigen, weil das natürlich negative Auswirkungen auf die Reputation, auf die Kunden haben kann oder sogar auf den Aktienkurs. Und so etwas kann dann durch diese Meldepflicht einfach nicht mehr so einfach vorkommen, weil dann beispielsweise die Behörden sagen, na, du musst das jetzt öffentlich machen, du musst deine Nutzer warnen. Datenpannen können aber auch in ganz alltäglichen Situationen stattfinden. Beispielsweise, wenn mein Hausarzt aus Versehen den Laborbefund nicht an mich per E-Mail verschickt oder an das Labor, sondern an einen anderen Patienten, ja, und der dann plötzlich Einblick quasi in meine Krankengeschichte hat. Und auch da ist es eben wichtig, dass so etwas dann gemeldet wird und dass dann die Aufsichtsbehörde im Zweifel sagt, du musst den Patienten auch informieren. Eventuell setzt es dann sogar ein Bußgeld. Und ich als Patient kann mich dann entscheiden, will ich diesem Arzt überhaupt noch vertrauen oder will ich nicht auch Druck machen, dass er sich besser um meine Daten kümmert.
HR Info, Netzwelt.
Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung ist heute das Thema. Der Umgang mit Datenpannen ist besser geworden. Stichwort Transparenz, das sagt die Datenschutzaktivistin und Buchautorin Katharina Nokun. Ich habe sie aber nicht nur nach den Dingen gefragt, die aus ihrer Sicht positiv laufen, sondern auch danach, was noch nicht so gut läuft. Ich habe sie gefragt, ob denn die Aufsichtsbehörden überhaupt mit ihrer Arbeit hinterherkommen.
Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, denn positiv ist natürlich, dass durch das neue EU-Recht viele Nutzer auch erstmal gemerkt haben, huch, ich habe ja Rechte, ich habe ja beispielsweise ein Recht darauf, Auskunft von einem Unternehmen zu verlangen, dass sie mir kostenlos preisgeben, was sie über mich speichern. Ich habe ein Recht auf Löschung, auf Widerspruch, auf Beschwerde und viele Menschen machen davon Gebrauch. Das ist erstmal schön, das führt aber auch dazu, dass die Zahl der Fälle sich bei den Aufsichtsbehörden um den Faktor 3 bis 4 erhöht hat. Und hinzu kommen dann auch noch die ganzen Meldungen von Datenpannen. Gleichzeitig wurde aber bei vielen Behörden gar nicht das Personal aufgestockt oder wenn dann nur minimal. Und hier bräuchte es dringend mehr Geld und auch mehr Stellen, damit die Behörden da überhaupt hinterherkommen und quasi auch von den neuen Möglichkeiten der neuen Rechtsordnung da auch wirklich Gebrauch machen können und das durchsetzen können.
Wenn wir mal auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen schauen, beziehungsweise die müssen sich ja auch darauf einstellen, auf die DSGVO, wie interpretieren die denn diese Verordnung und gibt es da möglicherweise Probleme?
Grundsätzlich ist es ja so, dass durch das neue Recht erstmal der europäische Rechtsrahmen vereinheitlicht wurde. Das heißt, wir haben jetzt ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht. Fakt ist aber auch, dass die großen Konzerne fast allesamt ihren europäischen Sitz in Irland haben. Das ist so eine Art, nicht nur ein Steuerparadies gewesen, sondern auch eine Art Datenoase, weil dort eben die Aufsichtsbehörden sehr lax waren und auch viel haben durchgehen lassen. Und da wird man erst so in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren sehen, was diese Rechtsänderung denn bedeutet. Ob man da nicht durch den neuen Hebel auch mit Gerichtsverfahren stärker reingehen kann und sagen kann, beispielsweise diese Form der Datenverarbeitung, die ist einfach schlichtweg illegal und wenn die Behörden vor Ort nicht reagieren, dann urteilt eben ein anderes Gericht. Und man muss ja auch sagen, wenn jemand wie Mark Zuckerberg, also der Facebook-Chef, sich hinstellt und dann öffentlichkeitswirksam sagt, so ja, also die DSGVO finde ich total klasse, möchte ich gerne weltweit haben, dann sagt das leider auch etwas darüber aus, wie Facebook den neuen Rechtsrahmen interpretiert. Die wünschen sich natürlich so eine minimale Auslegung, möglichst datensammlerfreundlich. Und da wird man eben auch demnächst sehen müssen, ob die Gerichte diese Meinung teilen. Ich würde es ja bezweifeln. Oder ob sich Mark Zuckerberg das Ganze in ein paar Jahren vielleicht noch anders überlegt, wenn er vielleicht mal die eine oder andere hohe Strafe kassiert hat.
Sind das denn die üblichen Verdächtigen? Sie haben Facebook angesprochen, Google und Co., also tatsächlich die Unternehmen im Silicon Valley, die so als Datenkraken, muss man ja sagen, bekannt sind. Sind das die DSGVO, ich sag mal, in ihrem Sinne auslegen?
Also man hat momentan Diskussionen über die Auslegung von einzelnen auch Erlaubnistatbeständen, wann darf ich Daten verarbeiten. Also diese Diskussionen gibt es in vielen Bereichen der Wirtschaft. Und dazu muss man ja sagen, wir reden oft über Google und Facebook, aber es gibt ja auch ganz viele Adresshändler, die auch einen Sitz in Deutschland haben, in Europa haben, die quasi als Geschäftsmodell haben, dass sie Daten von Nutzern sammeln, auch meistens ohne, dass wir es bemerken und damit einen regen Handel treiben. Und auch diese Akteure haben natürlich ein hohes Interesse daran, das möglichst minimal auszulegen. Und momentan gibt es am meisten Streitigkeiten eben über die sogenannten Erlaubnistatbestände. Wann darf ich Daten eigentlich von Nutzern verarbeiten? Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Nutzer eingewilligt haben. Beispielsweise, ich habe eine Datenschutzerklärung AGB abgeklickt und gesagt, Ich bin damit einverstanden. Eine andere Möglichkeit ist, dass Plattformen eben sagen, wir haben ein sogenanntes berechtigtes Interesse, diese Daten zu verarbeiten. Und was ein berechtigtes Interesse im Einzelfall ist, das ist ein unglaublicher Streitpunkt und das wird vor Gericht noch für richtig viel Wirbel sorgen, wenn da auch mal die ersten Urteile gefallen sind.
Okay, also das heißt, die DSGVO, das wird noch weiter auf juristischer Ebene ausgetragen werden. Was wir Nutzer ja oft sehen, ist, wenn wir auf Internetseiten klicken, dass wir dann erstmal die Datenschutzbestimmungen akzeptieren müssen, möglicherweise mit einem Okay. Es gibt Internetseiten, wo ich dann die Optionen auswählen kann, was ich zulassen will, was nicht. Stört Sie das? Also ist das so, dass das eigentlich noch zu umständlich ist? Weil man muss ja eigentlich davon ausgehen, dass das eh keiner durchliest.
Ich habe für die Recherche meines Buches tatsächlich mal so ein Experiment gemacht. Ich wollte einen Tag lang alle Datenschutzerklärungen tatsächlich lesen, bevor ich einwillige. Und zwar bei allen Diensten, die ich benutze. Wenig überraschend bin ich den ganzen Tag über zu nichts anderem gekommen, außer AGB und Datenschutzerklärungen lesen. Und am Ende war es dann so, dass ich irgendwann aufgegeben habe, weil wenn ich die Datenschutzerklärung von pizza.de hätte lesen müssen und zusätzlich die Datenschutzerklärung von PayPal, dann hätte ich die Pizza am Tag darauf wahrscheinlich noch nicht bestellen können, weil das ungefähr den Umfang von einem Werk von Dostojewski hätte. Und dazu muss man sagen, das ist natürlich juristisch formuliert, kein Mensch liest das. Es gab sogar einmal eine US-Studie, die hat sich angeschaut, wie lange würde es für den Durchschnittsamerikaner dauern, wenn er alle Datenschutzerklärungen lesen würde. Ergebnis, er müsste seinen kompletten Jahresurlaub opfern. Und das macht natürlich keiner und das wissen Unternehmen auch. Und deshalb verstecken sie auch ganz viele wirklich problematische Dinge irgendwo im Kleingedruckten. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in Zukunft so etwas wie Privacy Icons hätten. Also bei jedem Joghurt, den ich im Supermarkt kaufe, kann ich auf einen Blick sehen, aha, wie viel Fett ist da drin, wie viel Zucker ist da drin, was sind die Inhaltsstoffe, ist wirklich der Inhaltsstoff drin, der groß fett auf dem farbigen Logo aufgedruckt wurde oder nur ein Aroma. Und das kann ich ganz einfach nachprüfen. Und ich würde mir ein ähnliches System bei Online-Diensten wünschen, dass man einheitliche Symbole hat. Beispielsweise gibt es Löschfristen, werden Daten an Dritte weitergegeben oder werden meine Daten zu Werbezwecken weiterverwendet. Interessanterweise steht in der Datenschutzgrundverordnung auch so etwas drin. Allerdings ist es nicht verpflichtend für die Anbieter. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass so etwas verpflichtend wird, weil ganz ehrlich, es ist vollkommen unrealistisch, dass jemand immer und überall die Datenschutzerklärung liest. Das machen wir höchstens bei Diensten, die uns besonders wichtig sind, vielleicht einer Gesundheits-App, aber niemals überall. Und da müssen wir uns einfach der Realität stellen, dass das System, wie es heute ist, nicht realistisch ist. Das ist keine informierte Einwilligung, die ich da gebe.
Werfen wir mal einen Blick auf die Kuriositäten, die uns alle eigentlich begleitet haben. Es gab da viele Meldungen, viele Falschmeldungen auch. Beispielsweise, dass man keine Klingelschilder mehr anbringen darf. Was hat es damit auf sich gehabt?
Ja, die Bild-Zeitung hatte damals sogar getitelt, dass angeblich Vermieter keine Klingelschilder mehr mit Namen an den Wohnungen anbringen dürfen. Und das hat dann ziemlich große Wellen geschlagen, war in der Presse, war im Fernsehen und war natürlich eine vollkommene Quatschmeldung. Und die Bundesgartenschutzbeauftragte hat sich damals sogar genötigt gesehen, dann eine Stellungnahme zu verfassen, in der sie ganz klar geschrieben hat, das ist Quatsch, ja. Und solche Meldungen haben mich natürlich geärgert, weil man natürlich auch weiß, dass so etwas zu ganz viel Verunsicherung bei den Menschen führt. Ganz viele Leute, die das lesen, denken sich, die spinnen ja in Europa oder was wollen die Datenschützer jetzt? Und dabei ist es eine vollkommene Falschmeldung. Und solche Falschmeldungen führen natürlich auch dazu, dass die Behörden dann infolgedessen in Anfragen besorgter Bürger ertrinken und gleichzeitig keine Zeit mehr haben oder kaum noch Ressourcen haben, sich um die wirklich wichtigen Fälle zu kümmern. Und das finde ich eigentlich das Traurige und das finde ich ehrlich gesagt auch von denjenigen, die diese Nachricht damals verbreitet haben, auch ein Stück weit verantwortungslos. Ich hätte mir stattdessen gewünscht, dass wir über die eigentlichen Probleme sprechen, ja, und Klingelschilder waren keins davon.
Auf die eigentlichen Probleme, auf die Sie gerne zu sprechen gekommen wären, gehen wir gleich nochmal näher ein. Fallen Ihnen noch weitere Beispiele für solche, ja, Fälle ein, die möglicherweise für große Missverständnisse gesorgt haben im vergangenen Jahr?
Ja, was mich richtig geärgert hat, war eine Zeitungsmeldung, in der es hieß, dass dank der Datenschutzgrundverordnung Apotheker angeblich keine Namensschilder mehr tragen dürften. Das ist aber gleichzeitig zulässig, während dass sie sich irgendwelche Quatschnamen ausdenken und da aufdrucken, beispielsweise Mr. Wunderheiler. Und das wurde dann allen Ernstes so verbreitet und das war natürlich vollkommener Unsinn. Das haben auch Datenschutzbehörden dann richtig gestellt. Fakt ist, dass ein Arbeitgeber an Arbeitnehmer, beispielsweise der in der Apotheke einen Kunden berät, nicht dazu zwingen kann, Vor- und Nachname auf ein Schild zu drucken, sondern der Nachname reicht in diesem Fall. Und Hintergrund ist einfach, dass sich der Gesetzgeber auch gedacht hat, naja, in einigen Bereichen hat man es eben doch manchmal mit unangenehmen Kunden zu tun, da hat man es auch als Frau mit Stalking zu tun. Und da ist es eben für die Beschäftigten sicherer, wenn sie einfach nur den Nachnamen haben. Und das reicht mir auch als Kunde vollkommen, wenn ich jemanden ansprechen will. Das heißt, da wurde einfach etwas aus dem Kontext genommen, komplett verdreht und daraus ist dann eine absolute Falschmeldung geworden. Und ja, so wie es kommuniziert war, war es halt einfach nur absurd und schlichtweg falsch.
Sie haben angesprochen, dass es Ihnen lieber gewesen wäre, hätte man über ganz andere Dinge diskutiert, als über diese Falschmeldungen, Missverständnisse und. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, welche Diskussion zu führen, wäre aus Ihrer Sicht sinnvoller gewesen?
Ja, also gerade aus der Werbeindustrie hat man oft gehört, so nein, unser ganzes Geschäftsmodell bricht jetzt zusammen. Wie sollen wir jetzt Webseiten optimieren, wenn wir nicht mehr jeden Klick verfolgen dürfen und uns für alles eine Einwilligung holen müssen? Und ja, es wird quasi so das Ende der Wirtschaft, wie wir sie kennen, oder der Werbung, wie wir sie kennen, kommuniziert. Und das ist natürlich Quatsch, das wissen wir jetzt ein Jahr später. Was ich vermisst habe, sind aber, sag ich mal, die guten technischen Lösungen, dass man beispielsweise sagt, naja, warum machen wir nicht einfach mal datenschutzkonformes Tracking? Es ist wirklich notwendig, dass ich bei allen möglichen Plattformen quasi jeden Klick einem Nutzer zuordne, nur damit ich ihm später mit Werbung zu bombardieren kann. Wäre es nicht besser zu sagen, so naja, ich als Unternehmen entscheide mich dazu, diese Daten zu anonymisieren und ich entscheide mich vielleicht auch dazu, proaktiv Löschfristen zu veröffentlichen. Und es hat mir gefehlt, dass dann auch technische Anbieter reingehen und sagen, so naja, der Markt bietet derzeit nicht solche datenschutzfreundlichen Lösungen, biete ich mal einfach an und gucke, ob ich einen Abnehmer finde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Nutzer gibt, die sagen würden, so hey, wenn es eine Alternative zu Amazon gäbe, bei der ich eine ähnliche Produktvielfalt finde oder vielleicht auch so ein kleines Nischenprodukt, was ich dort immer kaufe und bei dem ich weiß, dass der Datenschutz eben hochgehalten wird und ich nicht zum gläsernen Kunden werde, dann würde ich dort viel lieber einkaufen. Und ich glaube, das haben viele Unternehmen verpasst, dass sie eben verkannt haben, dass Datenschutz mittlerweile auch ein echtes Verkaufsargument sein kann, weil viele Leute für sich auch langsam merken, so das geht mir zu weit mit dem ganzen Werbeprofiling. Das sind zu detaillierte Informationen, die da Unternehmen über mich ansammeln. So gerade wenn wir im Buchhandel uns anschauen, ich möchte nicht, dass Amazon auf Monate hinweg speichert, ob ich mir irgendwann einen Depressionsratgeber angeschaut habe oder nicht. Das ist einfach ein sehr privates Datum und wenn der Edeka um die Ecke mich auf diesem Niveau tracken würde, würde ich da auf jeden Fall nicht mehr einkaufen. Und genau denselben Datenschutzstandard wollen wir online auch haben.
Jetzt haben wir gesprochen einerseits über die Dinge, die schon ganz gut laufen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, über Dinge, die noch nicht so gut laufen und die aus Ihrer Sicht noch verbesserungswürdig sind an der DSGVO. Aus Ihrer Sicht ist denn ja das vergangene Jahr, also ein Jahr DSGVO, ist das ein Erfolg oder ist das eine Niederlage? Wie würden Sie es einschätzen? Wie sehen Sie es?
Die DSGVO ist auf jeden Fall ein Erfolg, aber wir sollten uns auch nicht auf diesem Erfolg ausruhen, denn man muss ja sagen, es wurden in einigen Bereichen Dinge verbessert. Im Großen und Ganzen sind aber auch viele Dinge gleich geblieben, die vorher schon im Bundesdatenschutzgesetz so geregelt waren. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir einfach auch vor allem im Bereich der Werbewirtschaft, vor allem im Bereich des Online-Trackings, einfach für uns als Gesellschaft sagen, es gibt Bereiche wie Gesundheit, Sexualität, Partnerschaft, das sind einfach intime Informationen, wenn ich mich da auf Beratungsseiten rumklicke, da sollte einfach niemand meine Klicks, mein Nutzerverhalten auswerten, um mir dann den passenden Scheidungsratgeber zu empfehlen. Das ist einfach übergriffig und das ist ein Bereich, der ist besonders schützenswert und da sollten wir es einfach grundsätzlich verbieten. Und momentan gibt es ja auch eine Diskussion über weitergehende Regulierung, also auf EU-Ebene wird momentan über die sogenannte E-Privacy-Verordnung diskutiert, da geht es vor allem um Online-Tracking und da finde ich sehr schade, dass nicht einfach bestimmte Bereiche grundsätzlich ausgenommen wurden, ja. Und ich finde nicht, dass selbst wenn Nutzer irgendwo geklickt haben, ja, ich willige ein, dass es dann okay ist, beispielsweise den kompletten Internet-Traffic eines Smartphones mitzuschneiden, auszuwerten für Werbezwecke. Und solche Geschäftsmodelle sollten einfach grundsätzlich verboten werden. Das fehlt mir und ich denke, das müsste eigentlich das nächste Etappenziel sein für eine DSGVO 2.0.
Das sagt Katharina Nokun, sie ist Datenschutzaktivistin und Buchautorin. Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung, das ist heute das Thema. Und Katharina Nokun hat es gerade schon angesprochen, über die E-Privacy-Richtlinie wird immer noch verhandelt und diskutiert. Sie soll vor allem die Privatsphäre der Internetnutzer schützen, denn über sogenannte Tracker wird ja mittlerweile unser gesamtes Surfverhalten ausspioniert. Wie der aktuelle Stand in Sachen E-Privacy-Richtlinie ist, berichtet Stefan Überbach.
Our proposal will guarantee privacy for both content and metadata.
Unser Vorschlag garantiert Datenschutz, und zwar sowohl für den Inhalt digitaler Kommunikation als auch für Metadaten wie Ort und Zeit. Die Menschen werden immer das Recht haben, Ja oder Nein zu sagen, wenn es um die Verwendung ihrer Daten geht. Andrus Ansip, EU-Kommissar für den digitalen Binnenmarkt im Januar 2017. Was früher das Briefgeheimnis war, ist heute E-Privacy, die Privatsphäre im Netz. Die Pläne der Kommission sehen für WhatsApp-Nachrichten oder Skype-Gespräche die gleichen Regeln vor, wie sie für SMS und Telefonate schon gelten. Das heißt, sensible Kundendaten dürfen nicht einfach so gesammelt und weiterverkauft werden. Isabel Buske vom Verbraucherzentrale Bundesverband in Brüssel.
Also es geht um ganz besondere Daten, nämlich die Kommunikationsdaten, und besondere Daten brauchen besonderen Schutz. Da müssen die Vorschriften jetzt eben an die Datenschutzgrundverordnung angepasst werden.
Strenge Regeln sind auch für sogenannte Cookies vorgesehen. Diese kleinen Hilfsprogramme sorgen unter anderem dafür, dass Einkaufskörbe im Netz nicht gelöscht werden, wenn man sich zwischendurch anderswo umsieht. Es gibt sie aber auch als sogenannte Tracking-Tools, die den Verbraucher heimlich beim Surfen verfolgen und Daten einsammeln, die dann zu Werbezwecken genutzt werden. Künftig sollen Internet-User selbst entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht, sagt Birgit Sippel. Die SPD-Abgeordnete verhandelt in Sachen E-Privacy für das Europaparlament.
Wir wollen, dass technische Geräte, Software schon so eingestellt sind, dass möglichst wenig Daten gesammelt werden und dass der Verbraucher direkt am Anfang des Besuches einer Seite, einer Apps einfach informiert wird. Das sollte möglich sein und wäre sowohl im Interesse der Unternehmen, die eine wirkungsvolle Einwilligung vorweisen können, als auch im Interesse der Nutzer.
Aus der Wirtschaft kommt allerdings scharfe Kritik, denn die fürchtet um ihr Geschäft. In der digitalen Welt sind Kommunikationsdaten schließlich die wichtigste Währung. Presseverlage etwa finanzieren ihre Nachrichtenseiten über Werbung und nehmen dafür die Dienste von Datensammlern in Anspruch. Bei den Branchenverbänden heißt es, vor allem kleinere Firmen stehen vor dem Aus, weil zielgerichtete Reklame praktisch unmöglich wird. Und profitieren werden nur Internetgiganten wie Google oder Facebook, deren Kunden sich registrieren müssen und ihre Daten ohnehin preisgeben. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel widerspricht.
Häufig sind es die großen Unternehmen, die mit dem Argument kommen, sie wollten die Kleinen schützen. Und in Wirklichkeit geht es womöglich darum, dass eben diese großen Anbieter ihr Geschäftsmodell nicht verändern wollen, nicht bereit sind, stärker auf Datenschutz zu achten, was sie natürlich so nicht sagen wollen und deshalb das Scheinargument bringen, sie wollten kleinere schützen.
Denn es geht um sehr viel Geld. Auch deshalb zieht sich die Sache in die Länge. Weil sich die 28 EU-Staaten bisher nicht einig sind, liegt die Verordnung seit Monaten auf Eis.
Informationen waren das von Stefan Überbach. In der Netzwelt-Sendung ging es heute um das Thema ein Jahr Datenschutz-Grundverordnung. Sie können die Sendung im Internet als Podcast nachhören oder auch herunterladen unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.